Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören!
Es soll heute um nachhaltiges Management und nachhaltige Geschäftsmodelle gehen und auch um Greenwashing. Ich wollte das Ganze, auch wenn ihr bestimmt schon die Nachhaltigkeitsbegriffe alle in- und auswendig kennt, wollte ich das Ganze doch nochmal ganz kurz einbetten und aufrollen, weil ich nicht weiß, wie der Kenntnisstand von allen ist. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja nicht neu, ne? Er ist ja schon ganz alt, also aus dem 17. Jahrhundert kommt er aus der Forstwirtschaft, wo der Herr Karl von Karlowitz eben für die Forstwirtschaft in Sachsen zuständig war. Und dadurch, dass Holz knapp wurde, meinte er eben, man müsse aufforsten und man müsse so viel aufforsten oder man dürfe nicht mehr dem Wald entnehmen, als wieder aufgeforstet werden kann, sodass die Ressourcenbasis eben nachhaltig erhalten bleibt. Und dann mit der Industrialisierung, dem Bevölkerungswachstum und dem Wirtschaftswachstum war da erstmal so ein Riesen, also ging es erstmal gar nicht mehr groß darum. Und dann ging es da vielleicht noch um andere Themen wie eine Arbeiterbewegung, wie die Zustände der Arbeiter in den Fabriken. Aber so richtig um Nachhaltigkeit unter dem Begriff ging es erst wieder 1972, wo dann quasi nach diesem ganzen Wirtschaftswachstum man anzweifelte, ob man denn ewig so weiter wachsen kann. Und ich denke, die meisten von euch haben schon von dem Report The Limits of Growth gehört, der halt eben eindeutig sagte, so kann es nicht auf Dauer weitergehen. Und auch da gab es schon die erste UNO-Konferenz in Stockholm zum Thema Nachhaltigkeit, aber die hat noch sehr selektiv ganz einzelne, Sparten betrachtet. Also irgendwie da gab es was zum Thema Leben in den Meeren, Ozeane, aber es ging noch nicht so um diese zusammenhängende Nachhaltigkeit. 1987 dann auch sehr berühmt der Bericht Our Common Future, der quasi diese Nachhaltigkeit so definiert hat, wie sie auch heute noch sehr oft genutzt wird, die Definition und häufig zitiert wird. Und im Anschluss daran nahm das Ganze dann so ein bisschen Fahrt auf bis zur Rio-Konferenz 1992, da ja dann auch, wo ja auch im Rahmen der Rio-Konferenz dann die Klimarahmenkonvention beschlossen wurde und auch der Grundstein für diese Sustainable Development Goals, die sich ja bis heute quasi noch durchziehen und die auch immer mehr, sage ich mal, Unternehmen Wert legen oder sich daran orientieren, die auch die hervorbrachte. Es gab natürlich noch einen Haufen Publikationen mehr zu dem Thema. Ich finde immer noch ganz relevant die Planetary Boundaries, die das Stockholm Resilience Center erforscht hat, also diese Darstellung, in welchen Bereichen, die Ökosysteme unserer Erde eigentlich schon am Kippen sind. Und da sieht man ja, dass das Klima zwar schon gelb ist, also im Bereich Klimawandel, aber dass es noch zwei viel schlimmere Probleme gibt, nämlich das Artensterben, also die abnehmende Biodiversität und der Stickstoffkreislauf oder Stickstoffhaushalt der Erde. Also das alles subsumiert sich ja dazu, dass Nachhaltigkeit immer mehr ins Bewusstsein der Allgemeinheit gerät, obwohl das natürlich, wenn wir jetzt über Unternehmen reden, es ist ja von Anfang an erstmal ein volkswirtschaftliches Konstrukt. Also hier ist nochmal die Definition, ich denke mal, die kennt ihr alle, ich muss sie nicht vorlesen, aber der wichtige Aspekt ist ja der intergenerationalen Gerechtigkeit, also dass zukünftige Generationen eben die gleiche Ressourcenbasis vorfinden oder genauso ihre Bedürfnisse erfüllen können wie wir heute. Und das ist eben volkswirtschaftlich getrieben. Also die Sicht ist, ohne ein funktionierendes Ökosystemplanet sozusagen, also ohne einen funktionierenden Planeten, kann die Gesellschaft nicht bestehen und ohne die Gesellschaft ist Wirtschaft nicht möglich. Also Profit, People, Planet, Profit ist hier nicht im Sinne von Profit, Gewinn gemeint, sondern im Sinne von Wirtschaft allgemein. Und das wird auch als eben Vorrangmodell der Nachhaltigkeit bezeichnet und ist im volkswirtschaftlichen Sinne absolut richtig so. Wir werden aber nachher sehen, dass es bei Unternehmen da das Modell ein bisschen anders aussieht, auch aus guten Gründen. Es ist jedenfalls so, dass der Stakeholder-Druck, ne, auf die Unternehmen immer größer wird. Also einerseits vom Gesetzgeber, zum Beispiel hier Green Deal der EU, also wurde ja von Frau von der Leyen als der Schritt auf dem Mond sozusagen bezeichnet, also als wirklich ein Meilenstein. Und aber auch der Druck seitens der ja, zukünftigen Generation selbst. Also wenn wir an die Friday for Futures Bewegung denken, muss das auch Unternehmen immer mehr bewusst werden. Und das wird es auch. Also Unternehmen beschäftigen sich zunehmend mit Nachhaltigkeit. Wie man an der Veröffentlichung der Nachhaltigkeitsberichte unter anderem sehen kann. Hier seht ihr mal, wie sich die Veröffentlichung der Nachhaltigkeitsberichte in den letzten Jahren gesteigert hat. 96% der 250 größten Unternehmen der ganzen Welt, das sind die G250, veröffentlichen heutzutage einen Nachhaltigkeitsbericht. Und 80% der N100, das sind die 100 größten Unternehmen von 49 Ländern, also insgesamt 4.900 Unternehmen. Davon veröffentlichen 80% einen Nachhaltigkeitsbericht. Also so viele Unternehmen beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit. Wobei jetzt natürlich die Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichtes noch nichts darüber sagt, ob da alles gesagt wird, ne? Wie transparent ist das wirklich? Thema Greenwashing, da kommen wir noch zu. Oder vor allem, ob das Unternehmen eben wirklich nachhaltig wirtschaftet. Ne? Diese Nachhaltigkeitsberichte sind gesetzlich noch nicht festgelegt. Also gewisse Unternehmen müssen sie veröffentlichen, aber die Inhalte sind nicht ganz konkret festgelegt. Es sind noch sehr viele Regulierungslücken vorhanden. Das ist aber ein Thema, damit kann man auch mit einen ganzen Kurs füllen. Also, aber es zeigt erstmal, dass das eben das Thema immer weiter ins Bewusstsein rutscht. Nun ist das gar kein neues Thema im Bereich Unternehmensmanagement generell. Also man denkt jetzt vielleicht so nach dem Faden, den ich gerade so ein bisschen aufgespannt habe, das kam in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, aber ganz so ist es nicht, weil aus einer anderen Richtung kommt eigentlich diese Diskussion im Bereich Unternehmensmanagement schon, also da steht die schon viel länger. Bereits in den 30er, 40er Jahren gab es die ersten Betrachtungen zu Verantwortung von Unternehmern, von Unternehmen, und von Geschäftsmännern. Hier sieht man Howard R. Bowen, der hat 1953 ein Buch veröffentlicht, Social Responsibilities of the Businessman. Also schon damals hat man sich gefragt, welche Verantwortung tragen Unternehmen. Das kam vor allem so ein bisschen aus der ja, sozialen Ecke, sage ich mal, und mündete dann auch so ein bisschen in diesen Begriff Corporate Social Responsibility. Es gab aber eben sehr unterschiedliche Auffassungen und auch die Forscher haben sich da, man könnte sagen, wild gestritten. Also ganzer Hardliner, der eben sagt, wir haben keine weitere Verantwortung, war zum Beispiel Milton Friedman. Der hat einen sehr, ja, ich sag mal, berühmten Artikel in der New York Times veröffentlicht, 1970, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. Und darin argumentiert er, man kann sich den durchlesen, gibt es im Internet, ist super spannend. Darin argumentiert er wirklich, dass die Unternehmen, also dass ein Manager, die Unternehmensführung, das Management, Angestellte von den Unternehmenseignern sind, ne, von den Shareholdern, von den Unternehmenseigentümern. Und eigentlich auch nur die Aufgabe haben, diesen Eigentümern im Prinzip zu dienen und deren Vermögen, also das Unternehmen, irgendwie zu mehren. Und wenn die jetzt irgendwie Geld anderswo investieren, in soziale, andere Aktivitäten, dann würden sie ja quasi ihren Arbeitgeber in irgendeiner Weise betrügen. Also so ist ein bisschen die Argumentation in seinem Artikel. Wenn man das heute liest, kommt es einem ein bisschen vor, wie aus der Zeit gefallen. Also fast unverständlich, würde ich sagen. Ich glaube aber, man muss es auch ein bisschen in die Historie einbetten. Es war ja auch die Zeit des Kalten Krieges und man wollte sich da, glaube ich, auch von jeglichen sozialistischen, kommunistischen Tendenzen sehr, ja, so sehr abwenden und eben die freie Marktwirtschaft sehr hochhalten in Amerika. Er ist ein amerikanischer Ökonom. Es wurden aber natürlich dann im Laufe auch andere Stimmen laut. Also es gab auch ganz viele Wissenschaftler, die haben mir widersprochen. Und neben dieser Shareholder-Perspektive, also dass man eben wirklich nur den Unternehmenseignern dient, bildete sich dann nach und nach die Stakeholder-Perspektive. Edward R. Freeman auf der rechten Seite hat er viel zu publiziert, war so ein bisschen der Vater der Stakeholder-Approaches. Und der sagt eben, nein, nicht bloß die Shareholder sind wichtig, sondern alle Stakeholder, alle Interessengruppen, die irgendwie von der Unternehmenstätigkeit betroffen sind oder selber die Unternehmenstätigkeit beeinflussen können. Man kann da unterscheiden in interne und externe Stakeholder. Und es gibt im Management dann auch ganz viele, ja, ich sag mal, Modelle, wie man die Unternehmen oder Werkzeuge, wie Unternehmen strukturieren können, welche Stakeholder wichtiger sind, welche weniger wichtig sind, welche mächtiger sind und wie man auf die eingeht. heutzutage hat sich auf jeden Fall die Sichtweise durchgesetzt, dass man Stakeholder proaktiv integrieren soll. Und eben nicht auch die Nachhaltigkeitsberichte nicht bloß auf die Shareholder ausgerichtet sind, sondern eben auf alle Stakeholder. Parallel hat sich also dieser Begriff Corporate Social Responsibility etabliert, also bei den Wissenschaftlern, die da auch dem Milton Friedman widersprochen haben. Wir haben hier ein sehr frühes Konzept von Carroll, der die Corporate Social Responsibility so als Stufenkonzept definiert hat. Als Basis sieht er die wirtschaftliche Verantwortung und sagt schon, das Unternehmen muss erstmal profitabel sein. Es ist insofern verständlich, weil wenn ein Unternehmen gar nicht wirtschaftlich funktioniert, dann ist es bald einfach nicht mehr da, ne, und kann halt gar nicht wirtschaften. Insofern ist es schon verständlich, dass das irgendwie Basis bildet. Darauf hat er gesagt, bauen Legal Responsibilities auf. Das heißt, Unternehmen müssen sich natürlich an bestehendes Gesetz halten. Darauf aufbauend müssen Unternehmen aber auch müssen ja eine ethische Verantwortung erfüllen. Das heißt, sie sollen tun, was richtig und gerecht ist und Schlechtigkeiten, sage ich mal, vermeiden. Das ist natürlich sehr schwammig. Also deshalb ist diese, wie gesagt, eine sehr frühe Definition. Es ist, da war alles noch relativ offen und sehr schwammig. Und er hat gesagt, die Spitze der Corporate Social Responsibility Pyramide wäre dann eben Philanthropie, das heißt, sich für die Gemeinschaft einsetzen, ein guter unternehmerischer Bürger zu sein, Corporate Citizenship, damit wird auch genau meistens diese Spitze der Pyramide verstanden, dass Unternehmen sich eben lokal engagieren, dass sie Geld spenden oder auch Sponsoring betreiben, so halt eben für einen guten Zweck die lokale Gemeinschaft unterstützen. Das ist insofern recht spannend, weil genau nur diese Spitze der Pyramide, dass dieses Corporate Giving, Corporate Citizenship, wird heute sehr oft bereits als Greenwashing verstanden. Weil es eben nur so ein darüber hinaus, ich gebe noch was ab, ein bisschen was, ist aber eben nichts, was irgendwie in dem Innersten des Unternehmens, in seinen Geschäftsprozessen verankert ist. Hier daher mal eine neuere sozusagen Definition von Corporate Social Responsibility, und zwar die der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2011. Die Europäische Kommission sagt da schon ganz klar, dass die Unternehmen verantwortlich sind für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und dass sie eben die gesellschaftlichen und Umweltbelange irgendwie in ihre Kernstrategie mit aufnehmen müssen und in ihre Geschäftsaktivitäten mit aufnehmen müssen und das in enger Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern oder mit ihren Stakeholdern. Also das ist schon ein bisschen handfester. Und da weiß man schon, wo es hingeht. Also es geht nämlich wirklich in die Geschäftsaktivitäten und in die Kernstrategie. Parallel dazu der Begriff unternehmerischer Nachhaltigkeit wieder. Also wir haben jetzt so ein bisschen das, was eben aus der Social Responsibility Perspektive kommt, aus der Social Responsibility Forschung, die im Management angefangen hat. Und dann gibt es halt eben auf der anderen Seite so ein bisschen diese, die sich aus der Ökologie, aus der ökologischen Nachhaltigkeit bewegt hat und eben an diesem Begriff Nachhaltigkeit ein bisschen mehr hängt. Und da kann man unternehmerische Nachhaltigkeit definieren, wie es Iris Pouffet hier getan hat, die ist Professorin in München. Und sie sagt aber auch, Nachhaltigkeit bedeutet nicht Gewinne zu erwirtschaften, die dann in Umwelt- und Sozialprojekte fließen, sondern Gewinne bereits umwelt- und sozialverträglich zu erwirtschaften. Also es läuft eigentlich auch selber hinaus. Und insofern werden die Begriffe heutzutage auch eigentlich fast synonym verwendet oder können synonym verwendet werden, weil es läuft beides darauf hinaus, dass das nachhaltige Wirtschaften im Kern verankert sein muss. Hier sieht man einfach nochmal, dass wo diese beiden, Perspektiven so ein bisschen den Ursprung gefunden haben. Ne? Also dass diese Corporate Social Responsibility so ein bisschen aus der moralischen Perspektive kommt, mit den Publikationen, die ich ja zum Teil erwähnt habe, und diese Environmental Perspektive ebenso auch aus diesem Report Limits of Growth und an den anderen Veröffentlichungen, die ich erwähnt habe, oder an den anderen Meilensteinen der Nachhaltigkeitsdebatte. Und dass diese quasi dann irgendwann aufs Thema Management trafen, und das Management hatte vorher wirklich einen sehr engen Fokus, also gerade das strategische Management, was ja auch mein Fachgebiet quasi sozusagen sonst ist, Und es hatte wirklich einen sehr engen Fokus auf, wie kann ich den Profit des Unternehmens erhöhen. Das war eigentlich die überstehende Forschungsfrage, die hinter jeder Forschung lag. Ne? Also Profit, ganz klar die Zielvariable schlechthin. Und das wurde jetzt eben so ein bisschen erweitert um eben den gesellschaftlichen und den ökologischen Aspekt. Und hat dann zu dieser sogenannten Triple Bottom Line geführt. Ich denke, die haben auch schon die meisten bestimmt gesehen. Also da kommen halt eben diese drei Dimensionen zusammen. Und wenn wir uns jetzt an das Vorgangmodell von vorhin erinnern, dann ist das eben genau die betriebswirtschaftliche Perspektive. Weil in der betriebswirtschaftlichen Perspektive, wie ich schon sagte, ist das Profitabelsein zu einer gewissen Weise so wichtig, als dass sich das Unternehmen wirtschaftlich selber tragen muss, weil es sonst nicht mehr da ist und seine Aktivitäten nicht mehr ausführen kann. Also deshalb stehen die da gleichberechtigt nebeneinander. Und genau, hier sieht man einfach nochmal, dass in der wirtschaftlichen Dimension sozusagen halt eben die Finanzen gesund sein sollten, ein hoher Eigenkapital Anteil da sein sollte und eine stabile Marktposition, damit das Unternehmen, also einfach auch die Existenz des Unternehmens langfristig gesichert sein kann. Hier steht auch dauerhaftes Wachstum, obwohl damit, das ist ein sehr strittiger Punkt, weil es gibt natürlich auch Unternehmen, die können stabil wirtschaften, ohne zu wachsen. Warum nicht? Ne, im Prinzip müssen sie bloß ihre Kosten erstmal decken. Genau, dann die ökologische Dimension, da kommt es eben darauf an, ressourcenarm zu produzieren, den ökologischen Fußabdruck zu senken und ja, neue Technologien und Services und Produkte mit geringen Umweltauswirkungen anzubieten. Und in der gesellschaftlichen Dimension kommen eben diese Stakeholder zusammen, die integriert werden müssen vom Unternehmen und auch sonst sollte das Unternehmen ja, ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie, also am besten eine Unternehmenskultur etablieren, die irgendwie die Work-Life-Balance, Diversität, Gleichberechtigung fördert und halt darüber hinaus auch Corporate Citizenship, also sich lokal für die Community engagieren, wenn es natürlich nicht das Einzige bleibt. Also das kann man natürlich zusätzlich immer machen. Okay, dann möchte ich kurz auf die drei Prinzipien der Nachhaltigkeit eingehen. Effizienz, Suffizienz und Konsistenz. Ich denke, die meisten von euch haben bestimmt auch schon davon gehört. Ich möchte sie trotzdem noch mal kurz anreißen und gucken, wie sich das bei Unternehmen so darstellen kann. Effizienz heißt einfach, es wird sozusagen besser produziert. Also ich erreiche den gleichen Nutzen mit weniger Input, mit weniger Ressourcenverbrauch, weniger Energieverbrauch. Beispiele dafür sind ja Technologien. Ich habe jetzt mal hier als Beispiel diese Effizienzstufen für Haushaltsgeräte beigefügt oder auch viel, was Technologiekonzerne wie Siemens entwickeln, weil das natürlich die Effizienz, eine Effizienz ist ja so schön, dass zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Das ist eigentlich immer eine Win-Win-Situation aus der ökologischen Dimension und der wirtschaftlichen Dimension, weil gleichzeitig natürlich auch die Ressourcen finanziell eingespart werden. Elektroautos ist auch ein schönes Beispiel dafür. Also machen ja auch im Prinzip das Autofahren effizienter. Aber es gibt halt eben ein Problem bei der Effizienz und das sind die Rebound-Effekte. Die sind leider genau der Tatsache im Weg, dass eben dass wirklich sag mal, das Wirtschaftswachstum und der Ressourcenverbrauch, also der Output und der Input miteinander entkoppelt werden können. Aber es gibt ja noch die Suffizienz. Die Suffizienz ist ja aus Unternehmenssicht und vielleicht auch wahrscheinlich auch aus Konsumentensicht meistens ein bisschen weniger beliebt, weil sie von vielen eben als Verzicht verstanden wird oder im Prinzip ja auch irgendwo Verzicht ist. Also Suffizienz heißt weniger produzieren und eine Beschränkung von Konsum und Produktion. Das ist das, was auch zum Beispiel die Postwachstumsökonomie, ja, ich sag mal, propagiert, ne? Also sie sagt, wir brauchen Suffizienz, hat auch ganz viele gute Argumente dafür. Wir haben in unserer Grundlagenveranstaltung regelmäßig einen Gastvortrag von Nico Pech. Vielleicht kennen viele das Buch von ihm, Befreiung vom Überfluss. Ich empfehle es sehr, es ist ein Spitzenbuch und er ist auch also ein toller Redner. Er entwirft er ja quasi in seiner Postwachstumsökonomie so eine Vision, wie Wirtschaften und konsumieren Leben anders aussehen könnte, in dem eben dieser ja, kommerzialisierte Anteil wesentlich kleiner wird, den wir heute haben. Er sagt auch, Unternehmen müssen ihre Wertschöpfungsketten deglobalisieren, also relokalisieren und verkürzen, sodass auch die Transparenz erhöht wird. Dann ist er dafür, dass die Arbeitnehmer deutlich weniger arbeiten, dass es keine 40-Wochenstunde gibt, sondern eine 20-Wochenstunde und in der restlichen Zeit im Prinzip ja, wie die Bürger Subsistenzwirtschaft betreiben oder also selber Sachen machen, einfach sich selbst versorgen, selber Sachen reparieren. Er sagt, dass Unternehmen dazu langlebige, reparable und wiederverwertbare Produktdesigns erstellen sollten, ne? Also die natürlich auch so ein bisschen, da greift es so ein bisschen in so eine Konsistenzperspektive, in so eine Kreislaufperspektive mit rein. Aber er möchte halt eben auch, dass die Unternehmen die Konsumenten, er nennt es Prosumentenmanagement, instand setzen, ja, oder befähigen, dass sie selbst kaputte Produkte wieder reparieren und instand setzen können. Also das ist so ein bisschen, vielleicht ist das eine Utopie. Ich finde es auch eine ganz schöne Utopie. Aber man kann da sicherlich was von mitnehmen. Allerdings hat es bei vielen schon den Geschmack des Rückschritts und des Verzichts eben. Es war ganz lustig, als wir ihn im letzten Wintersemester in unserer Vorlesung hatten und ihren Studierenden dann auch befragt haben, wenn er jetzt entscheiden könnte und er wäre jetzt Frau Merkel, was würde er denn da jetzt genau machen? Und dann hat er eben auch gesagt, er würde auch ganz viel Infrastruktur zurückbauen, Autobahnen zurückbauen, Flughäfen zurückbauen. Weil braucht man alles nicht, ne? Spaß und auf Kosten der Umwelt so. Und dann haben natürlich auch einige unserer Studierenden, und das sind alles Studierende, die nachhaltiges Management studieren, also die da auch schon sehr sensibilisiert für die Themen sind, trotzdem gesagt, ja, aber dann macht ja das Leben keinen Spaß mehr. Also es ist immer ein bisschen schwierig mit der Suffizienz. Ich persönlich denke, dass gewisse Elemente daraus schon auch befreiend sein können. Aber das ist wahrscheinlich halt eben eine sehr individuelle und persönliche Entscheidung und generell schwer in einem systemischen Rahmen irgendwie zu treiben. Dann das dritte Prinzip ist die Konsistenz. Die Konsistenz heißt im Prinzip anders produzieren, also dass Produktionsweisen einfach komplett umweltverträglich werden. Das läuft im Prinzip auf Circular Economy, auf Kreislaufwirtschaft hinaus. Das kennen bestimmt auch schon viele, dass es in der Circular Economy die beiden Kreisläufe gibt, den biologischen und den technischen. Der technische ist hier blau. Da heißt es einfach, dass alle Materialien und alle Gegenstände, die produziert und genutzt werden, wiederverwendbar sein sollen, also eben aufgearbeitet werden können oder recycelt werden können, also notfalls wieder in den Grundzustand überführt und dann wieder daraus was Neues gegossen oder so. Und dann gibt es den biologischen Kreislauf, in dem eben alles hundertprozentig biologisch abbaubar sein soll. Und da gibt es ja schon wirklich T-Shirts, Kleidung, wo man das vielleicht gar nicht denkt, wenn man sie sieht, aber die man eben auf den Kompost schmeißen kann und dann sind die nach einem halben Jahr weg. Also das ist so eigentlich der Idealzustand, ne? Dass irgendwie alles, was in die Umwelt kommt, auch wieder komplett ohne toxische Materialien zur Umwelt werden kann. Und alles andere in einem immer, weiß ich nicht, immer wiederkehrenden Kreislauf zirkulieren kann. Die Frage ist so ein bisschen, ob es funktioniert, gerade mit dem technischen Kreislauf, weil kleine Qualitätsverluste gibt es natürlich immer. Und auch für das Recycling braucht man natürlich Massen an Energie. Das ist auch so ein bisschen, also die Frage eben, ob, also die Konsistenz hat so ein bisschen das Versprechen inne, dass man damit endgültig den Ressourcenverbrauch vom Output vom Wirtschaftswachstum entkoppeln könnte, weil man eben durch diese Recycling und durch diese Kreislaufführung der Produkte trotzdem eine hohe Produktivität hätte, die sich aber eben weitaus weniger negativ auf die Umwelt auswirken soll. Und deshalb würde ich da einfach gerne mal so eine kleine Diskussion starten, was ihr denkt. Das ist jetzt ein bisschen fernab von den Unternehmen. Aber es gibt bezüglich der Entkopplung von Wachstum, also bezüglich des grünen Wachstums oder der Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcen, Input. Selbst in der Forschung eben sehr widersprüchliche Ergebnisse. Also die etwas älteren Studien, zum Beispiel von der UNEP oder OECD und von Bleischwitz, das ist aber auch ein mathematisches Modell, also wir haben es wirklich mathematisch modelliert zum großen Teil, haben Ergebnisse gebracht, dass es möglich ist. Und die OECD gibt auch einige so qualitative Argumente dafür an, nämlich dass die Produktivität durch diese Kreislaufführung gesteigert wird, durch das Recycling neue Märkte werden entwickelt, Stärkung des Vertrauens von Investoren, dass die eigentlich auch da gerne investieren. Das ist das, was ja Delphine auch gerade so angesprochen hatte. Und dass es auch einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung gibt, beziehungsweise die Staatshaushalte weniger Schulden aufnehmen müssen, wenn mehr Materialien im Kreislauf geführt werden können. Und dass es zur Risikominimierung beiträgt. Es gibt aber auch eben ein paar neuere Forschungsergebnisse, die sagen, nein, es ist eben nicht möglich. Also mir ist zumindest aufgefallen, als ich recherchiert habe, dass die neuer sind. Auch hier sind zumindest das von Ward und Parikh, oder weiß ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Das sind auch mathematische Modellierungen. Die haben es wirklich ökonomisch modelliert, ob das funktionieren kann mit dem Wachstum oder nicht. Santarius fasst es ganz schön zusammen, die qualitativen Argumente, wie da zum Beispiel einmal dieser Rebound-Effekt, den wir ja schon besprochen haben, wären, aber auch die Problemverlagerung, selbst wenn wir es, wenn Industrieländer das irgendwie schaffen, das ein bisschen zu entkoppeln, meistens werden dann eben bloß bestimmte Produktionsprozesse ausgelagert, finden woanders statt und dort fallen eben die meisten, werden die meisten Ressourcen verbraucht und fallen Emissionen an. Das ist auch dieser Rich Country Illusion Effekt, so nennt man den. Dann die unterschätzten Auswirkungen des Service-Sektors. Das hatte ich ja schon angesprochen, dass auch die letztendlich auch der Dienstleistungssektor von Materialien abhängig ist. Insuffiziente, unangemessene technologische Entwicklung, das bezieht sich eher auf so Nachhaltigkeit ein bisschen allgemein, dass eben wie zum Beispiel dass die Elektromobilität, die immer wieder gerne ins Feld geführt wird als Retter des Verkehrs oder der Mobilität. Und begrenztes Recyclingpotenzial ist auch ein Problem, weil eben, wie gesagt, die Qualität beim Recycling sinkt doch immer ein bisschen und es fordert viel Energie, Produkte zu recyceln und ein sozusagen Perpetuum mobile, wo irgendwie alles in der gleichen Qualität im Kreislauf geführt werden kann, kann es nicht geben. Also das sind quasi die Argumente, die dem Ganzen so ein bisschen entgegenstehen. Aber nach diesem kleinen, ich würde mal fast sagen, Exkurs Richtung Volkswirtschaft wieder, möchte ich mich wieder ein bisschen mehr auf die Unternehmen konzentrieren. Wenn wir jetzt nochmal bedenken, wo wir waren mit unserem Dreiklang der drei Dimensionen, das, was eigentlich als erstes immer trotzdem erforscht wurde, da haben wirklich Forscher so viele Studien reingesteckt, war der Business Case für Nachhaltigkeit. Das heißt, was bringen die nachhaltigen Dimensionen, was bringt soziales Engagement, was bringt Umweltengagement dem Unternehmen an Profit? Also wird es dadurch profitabler? Das war die Grundfrage, die sich sehr viele Wissenschaftler zuerst, also Managementwissenschaftler gestellt haben. Es gibt da zwei Metastudien, die das, da ganz viele andere Studien zusammenfassen, die dann zu dem Ergebnis kommen, dass es einen schwach positiven bis positiven Zusammenhang gibt. Also man könnte im Groben sagen, ja, nachhaltige Wirtschaftsweise wirkt sich auch positiv auf den Gewinn aus, also auf die wirtschaftliche Komponente. Und es gibt auch qualitative Erklärungen, warum das so ist, nämlich einmal, weil Kosten und Risiken minimiert werden, also da steckt auch genau wieder diese Ressourceneffizienz drin, die ja so eine Win-Win-Situation aus ökologischer und wirtschaftlicher Perspektive bietet, dann Erzielung eines Wettbewerbsvorteils. Das ist überhaupt ein ganz wichtiges Wort ja immer im Management, der Wettbewerbsvorteil. Wie kann ich mich von meinen Wettbewerbern absetzen? Und klar, wenn ich nachhaltiger als die bin, dann ist das vielleicht ein Plus für viele Kunden. Die entscheiden sich dann eher für mich. Also kann ich den Wettbewerbsvorteil dadurch erzielen. Reputationsaufbau und Erhalt von Legitimität und Verfolgung von Win-Win-Situationen durch Synergienutzung. Also das sind alles Punkte, die können dazu beitragen, dass nachhaltiges Wirtschaften sich auch wirtschaftlich lohnen kann. Das Problem, finde ich immer so ein bisschen, ist, dass da eigentlich teilweise die falsche, also ich empfinde es doch so, dass die Frage ein bisschen falsch gestellt wird, weil der Zielfaktor doch immer wieder der Gewinn ist. Und da ist für mich genauso die Frage, ob Wachstum volkswirtschaftlich die Zielvariable sein muss, ist für mich eben die Frage, ist auch Gewinn, muss Gewinn die Zielvariable im Unternehmenskontext sein? Genau, so. Also das Creating Shared Value Konzept bettet sich eben eigentlich genau, und darüber redet er auch in dem Video, in den Kapitalismus ein. Also genauso wie du es auch eigentlich eben gerade erklärt hast. Er sagt, Unternehmen werden oder sollen diese sozialen Probleme adressieren und diese Umweltprobleme adressieren, wo sie eben selber auch ein ein ja, profitables Geschäftsmodell daraus bilden können. Also er sagt im Prinzip ganz klar, es muss diese Win-Win-Win-Situation vorhanden sein, ansonsten macht das keinen Sinn. Und nur so wird es am besten gemacht, weil der Staat ist ineffektiv in allem, was er macht sozusagen. Und NGOs haben noch nie, das sagt er wortwörtlich so, haben auch noch nie Wealth created, also haben nie Reichtum oder geschaffen sozusagen. Deshalb meint er, das muss von den Unternehmen ausgehen, die können das am besten. Und die können diesen Shared Value erschaffen in drei ja, Strategien sozusagen. Einmal mit der Entwicklung von Produkten und Märkten. Also Produkte, die gleichzeitig Kundennutzen bieten und damit auch Umsatzerlöse generieren können, die aber auch gleichzeitig soziale Probleme lösen. Ein Beispiel sind da so Bottom-of-the-Pyramid-Märkte. Das heißt, dass man wirklich die Ärmsten der Armen in den Slums von Indien zum Beispiel als Kunden begreift und gezielt Produkte oder ja Dienstleistungen für sie anbietet, so dass man eben deren Leid lindert beziehungsweise versucht ihr Leben zu verbessern, die Armut zu verbessern, aber auch eben gleichzeitig einen Haufen Kunden hat, die irgendwie woraus man ein profitables Geschäftsmodell machen kann. Es gibt da viele, viele Beispiele. Das ist auch eine große Theorie gewesen, diese Bottom of the Pyramid Theorie, zum Beispiel von kleinen Produktverpackungen, weil sich die armen Leute nicht große Verpackungen auf einmal leisten können, dass eben so Shampoos und so nur in so kleinen Einmalportionen verkauft werden. Was das umwelttechnisch bedeutet, dass da vielleicht eine andere Dimension wieder in Mitleidenschaft gezogen wird, das sei mal ganz dahingestellt. Die zweite Strategie wäre die Neustrukturierung der Wertschöpfungskette. Das heißt eben, das spielt hauptsächlich auf Ressourceneffizienz und sowas wiederum an, dass eben versucht wird, da Win-Win-Situationen in der Wertschöpfungskette zu finden, die gleichzeitig Kostenvorteile bieten, aber eben auch da die sozialen oder ökologische Dimension dazu verbessern. Er redet eben auch von den Arbeitskonditionen, weil sicherere Arbeitskonditionen eben auch für den Unternehmer bedeuten, dass die Arbeiter nicht ausfallen, ne, und dass sie besser arbeiten können, motivierter sind. Aber das sind alles, ja, sind eigentlich alles so ein bisschen bekannte Sachen. Lokale Clusterbildung ist die dritte Strategie, wo eben durch Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen oder Lieferanten, also lokaler Zusammenarbeit in der Gemeinschaft, die wirkt sich einmal natürlich sozial positiv auf die Gemeinschaft aus, aber erhöht auch die Produktivität durch die Abstimmung mit den Partnerfirmen und so. Das sind so, das ist der Ansatz von Porter, der aber durchaus auch Kritik erfahren hat und für viele andere auch zu kurz greift. Also er wurde von anderen Forschern kritisiert, dass er eben nicht originell ist, ne? Dass es alles das schon irgendwie gab, dass er sich auf diese Win-Win-Situation eigentlich total fokussiert und da, wo eben wirklich Dimensionen widersprüchlich zueinander sind, da überhaupt nicht drauf eingeht. Dann wird in dem zugrunde liegenden Artikel wird es häufig so belegt mit Beispielen aus der Praxis, vor allem von Nestle und Nescafé. Bei Nescafé zum Beispiel geht es irgendwie um nachhaltige Kaffeebeschaffung, aber trotzdem ist relativ bekannt, dass Nescafé kein besonders nachhaltiges Geschäftsmodell hat, mit diesen Aluminiumkapseln. Und ich glaube, dass sie die auch schon verändert haben, irgendwas war da, aber der Artikel ist auch schon ein bisschen älter und ich glaube, da hatten sie noch die Aluminiumkapseln. Also deshalb wird dem Porter da auch schon Cherry-Picking vorgeworfen. Genau, und der Porter schreibt auch in seinem Artikel, dass sein Creating Shared Value Konzept eben voraussetzt, dass Unternehmen gesetzliche und moralische Maßstäbe irgendwie folgen. Davon kann auch nicht immer ausgegangen werden, wenn wir mal so an den Dieselskandal denken. Liegt da das Problem oder liegen da die Ursachen manchmal auch noch ganz woanders? Greenwashing kann ganz verschiedene Formen annehmen. Es wird generell definiert als der Versuch von Unternehmen, durch Marketing- und PR-Maßnahmen ein grünes Image zu erlangen, ohne die entsprechenden Maßnahmen auch in der Wertschöpfung, also in der wirklichen Geschäftstätigkeit zu implementieren. Da gibt es zum Beispiel die Vorspielung falscher Tatsachen, dann die selektiven Aussagen, das hatte ja vorhin, glaube ich, auch schon jemand genannt, dass eben negative Sachen verschwiegen werden und das Video hat es ja wirklich ganz falsch gemacht, Vorspielung falscher Tatsachen. Irrelevanz kann Greenwashing sein, zu sagen, dass etwas FCKW-frei ist, obwohl das schon längst verboten ist. Und man hat ja auch ganz oft so einen veganen Aufkleber auf Produkten, die irgendwie noch nie was mit tierischen Produkten zu tun hatten. Dann ja keine Beweise, zweifelhafte Zertifizierung und Labels. Auch hier hat man sehr oft eben Unternehmen, die oder ich sag mal ganze Branchen, die keine unabhängigen Zertifizierungen und Labels haben und sich dann eben so branchenintern welche ausarbeiten oder selbst einfach nur unternehmensintern Unternehmen, die ihre eigenen Kriterien definieren und dann daraus ein Label machen. Das ist natürlich einfach immer ein bisschen schwierig, weil es nicht unabhängig vom Unternehmen selber ist, ganz klar. Dann Wahrheit, zum Beispiel, dass Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind, was noch nicht heißt, dass sie auch verträglich für Mensch und Umwelt sind. Das kleinere von zwei Übeln ist eine Greenwashing, ja, sozusagen Strategie, wo ein Produkt, das an sich aber schon schlecht ist, aber irgendwie grün gemacht wird, wie zum Beispiel Bio-Zigaretten oder man hat oft auch Diskussionen über Softdrinks. Die können natürlich auch ökologisch produziert werden, aber tragen halt in großen Mengen irgendwie dazu bei, dass Kinder übergewichtig werden. Das, natürlich könnte man auch sagen, liegt in der Verantwortung des Verbrauchers. Der muss das irgendwie selber gucken, wie viel er davon konsumiert. Aber gerade in einigen mittelamerikanischen Ländern und in Amerika selbst, da hat man diese Problematik sicherlich. Irreführende Bilder, das ist ganz bekannt natürlich. Heute ist jedes Plakat grün und jede Produktbanderole ist irgendwie grün und mit Blättchen und Blümchen versehen. Beispiel hier auch BP, die haben ja ihr Logo verändert. Das wurde ja auch in dem Spot am Anfang angesprochen. Das ist ja das Beispiel für Greenwashing schlechthin, ne? Dass BP, obwohl es immer noch irgendwie 80% des Umsatzes mit Öl erwirtschaftet hat, quasi sich da irgendwie so eine grüne Blume als Logo gegeben hat und sich Beyond Petroleum genannt hat. Die haben ja dann auch wieder zurückgerudert. Und Philanthropie, was ich eben schon ansprach, dieses Corporate Citizenship einfach nur als ein Aspekt von verantwortungsvollem Umgang mit der Community. Auch das, wenn es losgelöst von dem Geschäftsprozess passiert, wird es als Greenwashing verstanden. So, um jetzt aber mal relativ spät so zum wirklichen Kern zu kommen. Damit eben Nachhaltigkeit also nicht bloß glaubwürdig, sondern auch wirklich real betrieben werden kann, müssen für mich drei Kriterien erfüllt sein. Nämlich, es muss in den Zielen und Visionen verankert sein, in der Organisationsstruktur. Und das ist ein Punkt, der, finde ich, noch nicht deutlich genug passiert. Und im Geschäftsmodell und in den Aktivitäten, also auch in der Wertschöpfungskette. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen nach und nach drauf eingehen, was das bedeutet. Also Ziele und Visionen ist, denke ich, relativ klar. Ich habe hier bloß mal so exemplarisch so ein paar Ziele und Visionen von Firmen mitgebracht. Armed Angels ist eine sehr nachhaltige Bekleidungsmarke. Alnatura, denke ich, kennt auch jeder. Und Vattenfall ist in den letzten Wochen, haben die so eine, oder hier ist es in den letzten Wochen erst aufgefallen, so eine extreme Marketingkampagne im Prinzip fahren die, wo die auch eben sagen, jetzt hier voll nachhaltig. Und sie schreiben auch auf ihrer Internetseite, dass es eben ihr Ziel ist, fossilfrei, sagt man das auf Deutsch noch, innerhalb der nächsten Generation zu werden. Und das waren sie ja bis jetzt nicht. Also sie sind da, rudern da jetzt gerade extrem rum. Und es ist natürlich immer so ein Faktor, ne? Also wenn sich ein Startup gründet oder ein Unternehmen gründet, Armed Angels ist ja jetzt zum Beispiel schon ein bisschen älter, das ist gar kein Startup mehr. Das hat sich, ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, wann gegründet, aber es gibt es bestimmt schon 10 Jahre, vielleicht ungefähr. Und die haben sich eben aber und Alnatura genauso, die haben sich aus einer nachhaltigen Vision herausgegründet. Das heißt, der Grund für die Unternehmerschaft des Gründers war, Sachen anders und Sachen nachhaltiger zu machen. Das ist natürlich in Sachen Glaubwürdigkeit ein Riesenvorteil. Also glaubwürdiger geht es ja eigentlich nicht, wenn wirklich diese Vision von Anfang an das unternehmerische Handeln bestimmt. Es ist natürlich viel schwieriger für Unternehmen, die seit Jahren bestehen, Sachen ganz anders gemacht haben, zu anderen Zeiten, also die Pfadabhängigkeit ist da einfach sehr wichtig. Für andere Unternehmen da irgendwie umzurudern, wenn sie eigentlich seit Jahr und Tag ein ganz anderes Geschäftsmodell fahren und bis jetzt ganz andere Ziele hatten. Deshalb verspreche ich mir da auch relativ viel aus im Prinzip der Start-up-Szene. Also, dass es immer mehr neue Unternehmen gibt, die Sachen einfach komplett anders machen. Dass der Wandel von großen Unternehmen trotzdem gelingen kann, dafür gibt es einige Beispiele, zugegebenermaßen aber nicht besonders viele, die das jetzt schon so wirklich verankert haben, dass man sagt, boah, die haben sich ja wirklich komplett gewandelt. Es gibt viele große Unternehmen, die erste Schritte unternehmen. Ne? Und tatsächlich gehören auch zum Beispiel H&M und C&A dazu, die für gewisse Produktlinien anfangen, irgendwas zu machen. Also C&A hat dieses Cradle-to-Cradle-zertifizierte T-Shirt und das ist die Cradle-to-Cradle-zertifizierte Jeans, die sicherlich als Einzelprodukt ein super Ansatz sind, aber solange die eben noch 90% andere Produkte rein haben, die ganz anders funktionieren, ist es einfach schwierig. Ne? Also ist es einfach noch nicht überall in der Geschäftstätigkeit verankert. Ein Beispiel, wo dieser Wandel funktioniert hat oder schon sehr weit fortgeschritten ist, sage ich mal, ist Ørsted. Das ist ein dänisches Energieunternehmen, ein dänischer Energieversorger, der eben gegründet wurde unter dem Namen Dong Energy, also steht für Danish Oil and Natural Gas irgendwas Company. Und man kann also schon erkennen, ursprünglich war deren Geschäftsmodell oder das Geschäft von denen bestand darin, Öl, Gas und Kohle auch zu fördern. Damit haben die bis zum Jahre 2009 85% des Umsatzes gemacht. Und dann haben sie sich im Jahr 2009 radikal andere Ziele gesetzt, einen Strategiewandel vollzogen und gesagt, okay, ursprünglich haben sie gesagt, bis zum Jahr 2040 möchten wir das Verhältnis von erneuerbaren zu nicht erneuerbaren Energien umdrehen. Das haben sie dann deutlich früher geschafft. Also die haben es jetzt umgedreht und möchten bis zum Jahr 2025 komplett erneuerbare Energien, also komplett auch in erneuerbare Energien umsteigen. Sie haben riesige Offshore-Windkraftanlagen. Und auch da gibt es sicherlich die ein oder anderen Kritikpunkte, die man da finden kann bei Windkraft. Dennoch muss man sagen, dass Energie ist eigentlich, was Nachhaltigkeit angeht, das Thema schlechthin. Ich habe eine Studie gelesen in Vorbereitung auf die Vorlesung, wo deutlich geworden ist, dass quasi 30 oder 35% der gesamten Emissionen von 20 Energieunternehmen der Welt, also quasi fast den 20 größten Energieunternehmen der Welt, verursacht werden. Also wenn man auch die Endprodukte und deren Verbrennung dann mit also die ganze Lieferkette dieser Unternehmen quasi mit in diese Berechnung mit reinzieht. Das ist schon ganz schön erschreckend. Das heißt eben, also Energie ist auf alle Fälle ein großer Ansatzpunkt. Und Ørsted ist ein Beispiel eines Unternehmens, was sich da extrem gedreht hat. Der zweite Punkt ist eben die Organisationsstruktur. Wir haben viel über dieses Shareholder-Prinzip geredet. Jemand von euch, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer hat, ich glaube, Delphine war es, hat gesagt, ja, okay, aber die Eigentümer, die wollen investieren und die wollen doch was auch dafür kriegen. Und es gibt aber eben auch Unternehmensformen und Rechtsformen, die ganz anders funktionieren, wo es eben gar nicht, wo Eigentum und Management eben nicht auseinanderfällt. Vielleicht wäre das ein interessanter Ansatzpunkt. Es gibt zum Beispiel in den USA die Benefit Corporation, nur mal so als Beispiel, da ist es noch so, dass investiert werden kann und Gewinne rausgezogen werden kann. Die ist bloß dazu quasi, ja, die setzt sich bloß eben neben dem Profit auch andere Ziele und hat erhöhte Berichtsanforderungen, Transparenzanforderungen. In Deutschland gibt es zum Beispiel die gemeinnützige GmbH. Auch die kann natürlich wirtschaftlich tätig werden. Die Gemeinnützigkeit unterliegt da, also wird regelmäßig kontrolliert und unterliegt da strengen Kriterien. Diese Wirtschaftsform ist steuerbefreit und darf Gewinne auch nur ausschütten, wenn sie an wiederum gemeinnützige Institutionen ausgeschüttet wird. Also hier kann sich bei so einer Unternehmensform kann sich kein Investor im Prinzip Gewinne rausziehen. In Genossenschaften gibt es ebenfalls. Ne? Genossenschaften funktionieren auch ganz anders. Die sind als Interessenverband zum Zweck wirtschaftlicher Tätigkeit gedacht und basieren auf Grundsätzen von ja, Gemeinschaft, Demokratie, Partizipation. Also auch hier ist quasi im Prinzip ja der Gewinn, das Gewinnziel gar nicht das oberste Ziel. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber wenn jetzt einer eine tolle Geschäftsidee hat, dann wird er vielleicht ja das nicht gründen, weil er möchte es ja vielleicht irgendwann verkaufen und sich damit eine goldene Nase verdienen oder so. Aber da gibt es eben auch schon viele Beispiele, die zeigen, dass Leute das anders machen. Und das ist immer so, das sind immer so die, wo ich meine Hoffnung ein bisschen reinsetze. Zum Beispiel gibt es in Deutschland die Purpose-Stiftung. Ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat. Die bringen Unternehmen in Verantwortungseigentum und sind auch auf dem besten Weg, eine neue Rechtsform zu etablieren. Also es ist wirklich gerade in der Entscheidung, ob diese Rechtsform Unternehmen in Verantwortungseigentum als neue eigenständige Rechtsform in Deutschland etabliert wird. Und diese Purpose-Unternehmen basieren auf den Grundsätzen von Selbstbestimmung und Vermögensbindung. Ich erzähle da gleich noch ein bisschen mehr zu. Es gibt noch auch einige quasi Zertifizierungen für Unternehmen, aber die haben da nicht wirklich das ist keine richtige eigenständige Rechtsform, sondern das ist eben wie so ein Label für nachhaltige Unternehmen. Die werden einfach von einer unabhängigen Institution wie der Institution für Gemeinwohlökonomie zertifiziert, dass sie sehr nachhaltig sind. Aber da geht es weniger um die Rechtsform. Diese Purpose-Stiftung, es gibt dazu auch einen ziemlich coolen TED-Talk im Internet, könnt ihr euch mal angucken oder auch direkt auf der Seite von der Purpose-Stiftung ist der verlinkt. Die sagen halt eben, die Krux liegt da, dass eben Eigentum und Management von Unternehmen auseinanderfällt. Also dass Unternehmen nicht mehr selbstbestimmt ist. Sie sagen ganz, wenn man quasi Mitglied der Purpose-Stiftung werden will, dann muss man die beiden Grundsätze erfüllen, dass die Stimmrechte bei den aktiven Managern liegen und nicht bei Shareholdern, bei anderen Eigentümern. Und dass das Vermögen gebunden ist, also dass die Gewinne Mittel zum Zweck sind und nicht Selbstzweck. Also es können keine Gewinne abgeschöpft werden in diesen Unternehmen. Und trotzdem gibt es eben junge Startups, einige, die der Purpose-Stiftung beigetreten sind und Purpose-Unternehmen sind. Zum Beispiel unter Ecosia, Einhorn oder auch Waschbär, gibt es schon ein bisschen länger zu nennen. Also die machen das so. Und es gibt nämlich einige Forschung, die darauf hinweist, dass, das ist auch der Ansatzpunkt der Purpose-Stiftung, die darauf hinweist, dass wenn Eigentum und Management zusammenfällt, also wenn ein Gründer ein Unternehmen gründet, dann ist sein Unternehmen für ihn, er hat eine tolle Idee, er brennt dafür, dann ist das ein bisschen wie sein Baby. So erklärt auch der Gründer der Purpose-Stiftung das in dem Video. Und das Baby möchte man nun mal eigentlich nicht so gerne weggeben und möchte dafür sorgen, dass es ihm langfristig gut geht. Und es gibt einige Forschung, die darauf hinweist, dass zum Beispiel auch Familienunternehmen grundsätzlich nachhaltiger wirtschaften beziehungsweise verantwortungsbewusster wirtschaften, weil die häufig langfristiger orientiert sind, weil die ein anderes Verständnis von intergenerationaler Gerechtigkeit haben oder von diesen Generationen denken. Ne? Also da wollen wirklich das ja häufig noch die Väter den Kindern übergeben. Sie zeigen häufig ein stärkeres Engagement für lokale Gemeinschaften. Und das sind alles so Punkte, die in der Organisationsstruktur einen Unterschied machen können. Wenn wir nun zum Geschäftsmodell kommen, dann muss ich erstmal kurz grundsätzlich erklären, was ein Geschäftsmodell ist. Das ist nämlich ja quasi das zugrunde liegende Prinzip, wie ein Unternehmen Wert erschafft, Wert sozusagen verbreitet an seine Kunden und den Wert in Form von Umsatzerlösen wieder abschöpft. Und im Zentrum steht die Value Proposition. Das ist quasi direkt das Produkt oder die Dienstleistung der Kundennutzen, der erfüllt wird. Und dann gibt es eben noch viele andere Punkte, die für das Geschäftsmodell, ja, die helfen, das Geschäftsmodell zu definieren. Das sind die zentralen Aktivitäten, die das Unternehmen ausführt. Das sind die zentralen Ressourcen oder die wichtigsten Ressourcen, die dafür gebraucht werden. Das sind die wichtigsten Partner, meistens Lieferanten, können aber auch andere Institutionen sein. Auf der anderen Seite sind es die Kunden und Kundensegmente, die Vertriebswege, aber auch die Kundenbindung. Wie schaffe ich es, Kundenbindung, meine Kunden zu binden? Das sind die Kostenstrukturen und die Umsatzstrukturen. Und das Ganze gibt es auch, danke schön. Danke, dass ich noch ein bisschen länger reden darf. Das Ganze gibt es auch sozusagen im Nachhaltig. Also dieses Modell wurde auch adaptiert und mit nachhaltigen Inhalten gefüttert. Es ist ein bisschen als Instrument zu verstehen für eigentlich Gründer, also Leute, die ein Unternehmen gründen wollen. Unternehmer, die müssen ja auch bei den Finanzierern ein Geschäftsmodell vorlegen und auch bei Investoren zum Teil. Und die können sich eben so ein bisschen an diesen ja, Business Model Canvas, den auch Osterwalder und Pinier entwickelt haben, entlanghangeln und können den eben, können so ihr Business strukturieren, das Geschäftsmodell strukturieren. Und in dem Sustainable Business Canvas, der wurde, möchte ich meinen, von der Universität Oldenburg quasi aus dem anderen heraus entwickelt oder ja, weitergeführt. Da ist jetzt zum Beispiel auch die Vision und die Mission enthalten. Und alle dieser Punkte und auch andere Stakeholder und alle dieser Punkte werden eben auch auf Nachhaltigkeit abgeklopft. Also in allen diesen Punkten soll sich ein Unternehmer klar werden, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die Umwelt. Ja, so ist es bei den Schlüsselpartnern dann ganz wichtig, Anforderungen festzulegen, die ich an meine Partner habe, Nachhaltigkeitssachen, also an meine Lieferanten. Wie müssen deren Produkte beschaffen sein, dass ich sie akzeptiere mit meinen Nachhaltigkeitsprämissen. Wo das jetzt so ein bisschen der instrumentelle Ansatz ist, also im Prinzip Werkzeuge auch den Gründern bietet, gibt es auch Forschung, welche Typen von Geschäftsmodellen oder welche Wirkungsweisen denn wirklich nachhaltige Unternehmen haben. Es ist eine Studie von der Cambridge University, also von einem Forscherkonsortium der Cambridge University. Und die haben sich ganz viele verschiedene Fallstudien von Unternehmen angeguckt und mal kategorisiert, was nachhaltige Geschäftsmodelle sind, was die ausmacht. Und zwar in drei Kategorien: technologischen Ansätzen, sage ich mal, in sozialen und in organisatorischen, organisationalen. Bei den technologischen Ansätzen ist es einmal die Funktionsweise, dass man die Material- und Energieeffizienz eben verbessert. Auch das hatten wir schon natürlich beim großen Thema Effizienz. Dazu gehören aber auch Sachen wie Lean Manufacturing und einfach generell die Entmaterialisierung, aber auch zum Beispiel erhöhte Funktionalität. Also wenn Produkte entwickelt werden, die viele andere Produkte ersetzen, wie das Smartphone zum Beispiel, das Sie wirklich als Beispiel dafür anführen, kann das auch nachhaltig sein. Das Smartphone bringt natürlich selber wieder unheimlich viele andere Probleme damit und die Rebound-Effekte, die springen einem da förmlich ins Gesicht. Aber die reine Funktionsweise, dass ich ersetze andere Produkte mit einem oder mehrere andere Produkte mit einem Produkt, kann natürlich ein Kern von einem nachhaltigen Geschäftsmodell sein. Das nächste wäre den Ersatz, ja, also Prozesse natürlich und mit erneuerbaren Ressourcen zu gestalten. Also das ist auch, denke ich, liegt auf der Hand, dass es Kern von nachhaltigen Geschäftsmodellen ist, dass man eben wirklich im Produktionsprozess auf die Materialien achtet, ne? Also Beispiele für Produkte hier sind Bioplastik, was ja komplett abbaubar sein soll. Also im besten Fall nehme ich, also es erfüllt die gleiche Funktion wie normales Plastik, aber ist halt komplett umweltverträglich. Dazu, zu diesen natürlichen Prozessen gehören aber auch entschleunigte Prozesse. Hier ist das Beispiel von so einem Etsy-Anbieter, der eben handgestrickte Mützen und Schals vertreibt oder verkauft. Auch das kann ein ganz ursprünglicher Prozess sein, und weil es eben diesen Slow Manufacturing Ansatz hat und das halt deshalb nachhaltig ist. Das dritte Prinzip wäre hier Create Value from Waste, was eben auf diese komplette Kreislaufwirtschaft, auf das Konsistenzprinzip abspielt. Dazu gehört auch laut dem Forscherkonsortium hier, sage ich mal, dass überschüssige Kapazitäten sinnvoll genutzt werden, wie zum Beispiel bei Uber, wo eben ja leere Autositze quasi sinnvoller genutzt werden. Auch das kann einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. In dem sozialen Bereich haben wir einmal die Funktionalität, die über Eigentum gestellt wird. Das ist ein großer Berührungspunkt mit den zirkulären Geschäftsmodellen natürlich, ne? Also diese Shared Economy, die finden wir sowohl in der Kreislaufwirtschaft, aber sie gehört auch nach der Unterteilung auch hierzu, wo man eben so dieses Mietautos oder ja, Carsharing, ShareNow als Beispiele hätte. Generell ist es so zu verstehen, dass sich quasi Unternehmen von diesen Prinzipien und diesen Beispielen, also dass man die alle kombinieren kann. Das sind keine für sich extrem distinkten Aspekte, sondern die lassen sich natürlich alle kombinieren und viele Unternehmen kombinieren verschiedenste Aspekte aus diesem, ja, von diesen Archetypes. Adopt a Stewardship Role wäre das nächste, wo man einfach wo quasi Geschäftsmodelle sich wirklich zum Ziel setzen, eine bestimmte Komponente, ich weiß gar nicht, wie das zu beschreiben, aber eine bestimmte Komponente eben zu schützen oder dafür zu sprechen. Das kann Biodiversität sein. Das ist Fair Trade, ist ein ganz großes Beispiel dafür, wo es ganz offensichtlich ist, ja, okay, sie handeln mit Waren, sie bieten natürlich ganz viel an, was man auch sonst im Supermarkt kriegt, aber sie machen eben alles Fair Trade. Der Hauptwert ist dahinter, dass sie eben die Bauern und Händler fair bezahlen und damit eben so eine Stewardship-Rolle übernehmen. Und dann encourage sufficiency, also Suffizienz. Da haben wir wieder das dritte Prinzip, was ich hier in diesem speziellen Geschäftsmodell Aspekt umsetzen kann. Es gibt eben Firmen, die Suffizienz fördern, obwohl es ja der Wirtschaft ein bisschen entgegenspricht. Zum Beispiel wäre hier so ein, dazu auch frugal business gehört, also so bescheidenes Business, ich weiß gar nicht, wie man es richtig übersetzen kann. Da wäre zum Beispiel so ein Solarkocher, den arme Leute wirklich ohne Strom benutzen können, um Essen zu kochen. In sehr heißen und warmen Regionen. Da wäre aber auch Product Longevity zu nennen, also dass einfach das Produktleben verlängert wird, dass dieselben Sachen länger benutzt werden, ne? Dass man quasi weniger neue Sachen kaufen muss, wo auch das Thema Second Hand mit reinspielt. Also Vinted wäre da zum Beispiel so ein Beispiel für Second Hand Mode. Was natürlich auch wieder in Create Value from Waste reinpassen würde. Also wie gesagt, diese Kategorien sind nicht absolut trennscharf zu verstehen. Und in der organisationalen Dimension gibt es dann einmal Repurpose for Society Environment. Das heißt wirklich, dass das trifft so ein bisschen auch die Organisationsstruktur, über die wir geredet haben. Dass es eben neue Unternehmensformen gibt, Non-Profits oder Hybrid Enterprises. Hybrid Enterprises sind eben genau welche, die die Gewinnmaximierung, also die so ein Zwischending zwischen profitorientiertem Unternehmen sind und Non-Profit. Und genau da möchte ich noch mal ganz kurz zwei Beispiele zumindest ansprechen. Die könnt ihr euch dann detailliert dann noch selber angucken. Deshalb gehe ich auch mal über die letzte Folie noch kurz hinweg. Zwei, finde ich, sehr coole Beispiele, vielleicht kennt ihr die ja auch schon, sind einmal das Premium-Kollektiv oder auch Ecosia. Ecosia ist ein Purpose-Unternehmen zum Beispiel. Also die haben das so gemacht, dass sie keine Gewinne, dass sie nicht verkauft werden können, die Stimmrechte, dass das immer dem Unternehmen gehört. Und dass Gewinne nicht abgeschöpft werden können. Also Gewinne fließen immer wieder in den Zweck. Und der Zweck des Unternehmens ist, Bäume zu pflanzen. Also es ist eine grüne Suchmaschine. Die bietet im Prinzip erstmal den gleichen Kundennutzen wie Google. Man kann damit suchen. Aber der Hauptzweck der Unternehmung ist, Bäume zu pflanzen. Also dem Geld, was sie erwirtschaften, pflanzen sie Bäume. Und das soll auch so bleiben, sozusagen. Und das haben sie mit ihrem Beitritt zur Purpose-Stiftung damit gesichert. Und das Premium-Kollektiv, also da würde ich euch einfach dringend ans Herz legen, guckt euch mal das YouTube-Video dazu an. Es ist eine ganz spannende andere Form von Unternehmen. Ich habe versucht, selber rauszukriegen, wie sie eigentlich genau als Unternehmen gelistet sind. Und ich glaube, das sind sie gar nicht. Also es ist weder eine GmbH noch, man findet dazu keine Angabe im Impressum, was mich ein bisschen erstaunt hat. Aber es funktioniert halt ja wie ein Kollektiv. Es funktioniert konsensdemokratisch. Und trotzdem wird damit letztendlich einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgegangen. Und auch hier ist man einfach eben nicht mit dem Gewinn als Zielgröße, ich möchte meinen Gewinn mehren, rangegangen, sondern man ist rangegangen, okay, wir brauchen so und so viel Geld, um uns alle zu bezahlen, um sozusagen die Kosten zu decken. Und wenn dieser Punkt dann, um vielleicht noch ein paar Rücklagen zu bilden, und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann wissen wir, so teuer muss das Produkt werden, kann das Produkt werden. So. Also die sind quasi anders rangegangen und tragen sich auf alle Fälle seit vielen Jahren erfolgreich. Um das Ganze dann halt eben nochmal kurz mit der Frage zusammenzufassen, die ja auch quasi so ein bisschen als ja durch die ganze Ringvorlesung führen sollte. Zwischen Individuum und System, wie ist ein sozial-ökologischer Wandel möglich und was kann ich dazu beitragen? Also ich glaube, man hat das auch jetzt ganz gut dem entnehmen können. Ich habe tatsächlich relativ große Hoffnung in neues Unternehmertum, in Unternehmen, die Sachen an, Startups vor allem, die Sachen anders machen. Aber das Individuum bleibt trotzdem super wichtig. Also Bürger haben nämlich einfach auch die Rolle, Unternehmer zu werden. Sie haben nicht nur die Konsumentenrolle, über die wird vielleicht nicht so viel erreicht. Also das, so wie es auch die Frau Kat, ich weiß, ich habe ihren Namen gerade vergessen, aber die es zum Thema Greenwashing das Interview gegeben hat, so wie sie es auch sieht, als Konsument kann man meistens nicht so viel bewegen, aber man hat als Bürger auch die Chance, Entrepreneur zu werden, Unternehmer zu werden. Man hat eine Stimme, ne? Also man kann wählen gehen, man kann sich engagieren, man kann sich selbst versorgen. Also es gibt noch viele andere Aspekte, die man selber machen kann. Und ich sehe aber auch ganz klar die Politik in der Verantwortung, etwas stärker zu regulieren. Ich finde, wir sind da auf einem ganz guten Weg, aber es kann auch ein bisschen mehr kommen. Gerade was Berichterstattung angeht, da ist einfach noch zu vieles unklar. Und als viertes Puzzleteil sehe ich auch die Bildungseinrichtung in der Pflicht, die nämlich genau, und das habe ich hoffentlich auch ein bisschen deutlich machen können, bis jetzt auch im Bereich Management viel gelehrt haben, was nicht gerade dazu beiträgt, dass die intrinsische Motivation von Unternehmern besonders groß ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass sich das ändert und man einfach auch Unternehmen dahin bestärkt, andere Ziele zu setzen. Und ja, ich danke euch, dass ihr alle so geduldig geblieben seid und zugehört habt und freue mich, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.